ich mache auch immer einfach super gerne Kassettenaufnahmen. Die haben so was Schönes. Das war der Tod des Hörspiels. Das war kein Hörspiel mehr. Das war einfach eben, das war das Minus zum Film.
Jedes Kind, das in den 80ern aufgewachsen ist, hat etwas von ihnen ins Gehirn gebrannt bekommen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Gruselserie nehme, was haben wir da, aber was haben wir da auch dran rumgebastelt? Wenn das dann irgendwie was Glitschiges sein muss, bin ich Schachter gelaufen, hab ein Hühnchen gekauft und hab das dann vor dem Mikrofon auseinandergenommen.
Hörspielplatz. Der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hörspielplatz. Eigentlich ist im Intro schon alles gesagt. Wir reden über unsere Jugenderinnerungen, unsere gehörten Abenteuer, die Welten, in die wir uns geflüchtet haben, das auch heute noch gerne tun, in verschiedensten Besetzungen und mit spannenden Gästen. Heute in einer Moderatorenkonstellation, die hat es bisher noch nicht gegeben. Ich, Colin, bin am Start und Dennis, du natürlich auch.
Hallo Colin,
na? Na, bist du genauso aufgeregt wie ich?
Ja, wir haben heute einen ausgezeichneten Gast.
Ja, das kann man wirklich sagen. Ein Gast, wo ich jetzt mal so sagen würde, und das meine ich alles andere als despektierlich, ein Gast aus der vielleicht zweiten Reihe, weil es tatsächlich eine Person ist, eine Frau, die eben für so ziemlich, nicht alle, aber unfassbar viele Hörspiele steht mit ihrem Namen, weil sie halt im Hintergrund sozusagen diejenige war, die das in der Form umgesetzt und möglich gemacht hat. Und sie macht das auch heute noch. Herzlich willkommen, Heike Dine Körting.
Ich freue mich herzlich, bei Ihnen zu sein. Hallo.
Das ist wirklich eine große Ehre, denn Ihr Name, das ist das, was mir seit Kindheitstagen geläufig ist, ohne immer zu wissen, was genau macht denn diese Frau eigentlich, weil sie natürlich in den Booklets, auf den Hüllen der Hörspiele seit ganz, ganz frühen Europatagen immer namentlich erwähnt wurden. Und deswegen ist es für mich eine unglaubliche Freude, jetzt ja mit 44 Jahren sie hier zu Gast zu haben, um über ihre Arbeit zu reden, Kindheitserinnerungen meinerseits auszutauschen. Super, dass Sie da sind.
Dann wurden Sie also gerade geboren, als ich angefangen habe mit meinen Hörspielen.
Ich war genau richtig offensichtlich.
Ja, wunderbar.
Vielleicht machen wir an dieser Stelle mal ganz kurz, weil ich kann mir vorstellen, es gibt sicherlich einige da draußen, die eben nicht so ganz genau wissen, was Frau Körting macht bzw. so gemacht hat. Deswegen hören wir doch mal rein.
Heike Dine Körting, Deutschlands Hörspielkönigin, so wird sie oft betitelt und das völlig zu Recht. Seit mehr als 40 Jahren ist ihr Name fest in der Hörspielszene verankert. Sie hat Dutzende Preise gewonnen und die Erfolgshörspielserie Die drei Fragezeichen zu dem Phänomen gemacht, was es heute ist. 1945 geboren in Jena und aufgewachsen in Lübeck, hat Heike Dine Körting Jura in Hamburg und Genf studiert und schon früh ihre Begeisterung für Hörspiele entdeckt. Nach über 50 Jahren im Geschäft kann Körting auf eine Zahl von über 2000 in ihrem Hamburger Studio produzierte Hörspiele zurückblicken. Darunter die fünf Freunde, Hanni und Nanni, TKKG, sie alle aufzuzählen, quasi unmöglich. Privat wohnt Körting heute auf Gut Hasselburg in Schleswig-Holstein, wo sie regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen und Hörspiele veranstaltet. Aber genug der Vorrede, wir sind sehr stolz, dass sie bei uns ist. Ein ganz herzliches Willkommen, Heike Dine Körting.
Ja, da haben wir jetzt im Schnelldurchlauf ein paar Einblicke in ein sehr bewegtes Leben bekommen. Und wir haben es auch gerade gehört und damit vielleicht auch gleich die Einstiegsfrage. Sie haben eigentlich etwas ganz anderes gelernt, wie viele auch bei Rocket Beans. Und dann sind Sie beim Hörspiel gelandet und da bis heute geblieben. Wie ist es dazu gekommen?
Also es ist so gewesen, dass ich selber als kleines Kind schon wunderbar begeistert war für Hörspiele. Hörspiele im Radio gab es ja herrliche Sachen früher. Ich weiß noch genau die Uhrzeiten, was noch alles ungefähr. Und also wenn ich wusste, Sonntagnachmittag um 14 Uhr kommt Eduard Marx, der schöne Geschichten erzählt, dann saß ich schon vor dem Radio. Und nicht nur das, meine Freundin hatte sogar schon, oder die Eltern von ihr hatten sogar schon ein großes Telefunkenaufnahmegerät. Und mit diesem Aufnahmegerät haben wir selber schon immer Hörspiele gemacht. Da war ich vielleicht 12, 13. Und hatte das auch schon immer mit verteilten Rollen gemacht. Also ich musste dann eben Vater, Mutter, Baby sein und sie vielleicht der Verbrecher und noch irgendwie die Tante und alles mit verstellten Stimmen und aber auch schon immer mit Geräuschen. Und ich denke mal, dass auch die Art der Hörspiele, wie wir sie machen, wie auch der Andreas Beuermann das eingeführt hat, war das ganz Besondere daran. Es ist eben kein gelesenes Buch und es ist nicht irgendwie jetzt über viel betont, aber durch die Geräusche und durch sowas alles wurde das eben lebendig.
Die natürlich. Geräusche, die sind, glaube ich, auch ja. ein ganz wichtig. Das finde ich zumindest am interessantesten. Ja. Man spricht immer darüber, sie haben viel geleistet, viel produziert. Aber ja. ich finde es spannend, sie nehmen diese Geräusche selber auf und das kann ich mir vorstellen, macht tierischen Spaß, oder? Haben Sie immer das Aufnahmegerät dabei?
Ja, im Prinzip immer, immer. Jetzt ist es vor allen Dingen ganz furchtbar einfach, weil man ja jetzt diese ganzen kleinen Teile hat und können ja heute sogar schon mit dem iPhone ja. wunderbare Aufnahmen machen. Früher musste man immer so eine Nagra schleppen über den Rücken, aber er war immer dabei und da haben wir ungefähr so an die 100.000 eigene Geräusche. Heute kann man ja ganz vieles auch schon im Netz finden und kaufen und ganze Bibliotheken kaufen. Aber diese selbstgemachten Sachen, die jetzt ganz speziell auf den Text gedacht sind, die sind doch so sehr, sehr besonders. Und ich denke mir, das macht so leicht keiner. Denn das kostet viel Zeit, viel Mühe und damit auch viel Studiozeit. Und das ist auch ein großer Vorteil von uns, dass wir einfach ein eigenes Studio haben und können dann nun basteln, so viel wie wir wollen. Wir sagen immer, wir basteln die Hörspiele zusammen. Und da spielt es gar keine Rolle. Da fragt niemand, braucht ihr jetzt 3 Tage oder 10 Tage oder 2 Monate? Ganz egal, wir können so lange dran arbeiten, bis es schön ist. Und das eben dann auch speziell mit den Geräuschen.
Das ist ein Luxus. Wir haben gerade in der Vorstellung auch gehört, Sie wohnen auf Burg Hasselbrook. Habe ich das richtig gehört?
Na, es ist ein Herrenhaus. Ein Herrenhaus. Ja, oder war mal eine Burg. Hasselburg heißt sie, ja, die Burg am Haselnussstrauch. Die ist schon von 1280, das Fundament heute noch. Das ist natürlich toll, wenn Kinder kommen, habe ich ja immer gleich Gruselgeschichten parat. Da wohnt die blaue Frau bei uns, die dann nachts um 12 kommt. Und das Ganze ist aber dann um 1700 mal umgearbeitet worden in eine sehr schöne freitragende Halle mit 2 großen Scheunen, Kavaliershäusern. Die Scheunen kennt man nicht nur durch die Release-Partys für 3 Fragezeichen, sondern auch durch Schleswig-Holstein Musikfestival. Justus Franz und Eschenbach und alle sind immer gern zu Gast bei uns.
Da muss ich jetzt noch mal zu den Geräuschen zurückkommen, weil die Geräusche, die Sie so produziert haben oder auch teilweise explizit für die Hörspiele gemacht haben, wie ist das da so mit einem Alterungsprozess? Ich meine, natürlich gibt es gewisse Sounds, mit denen ich noch oder wir groß geworden sind, das klassische klingelnde Telefon, das ist dann vielleicht im Kosmos der 3 Fragezeichen. Da bin ich nicht ganz up to date, muss ich gestehen. Das mag dann noch funktionieren, aber man braucht ja auch mal bestimmt mal neue Sachen oder wo man vielleicht sagt, die Technik hat sich so weiterentwickelt, dieses leicht kauzige, charmante, alte Schrittgeräusch, das ist nicht mehr zeitgemäß, das müssen wir mal aussondern oder wie gehen Sie da so ran?
Also das Problem ist immer, wenn wir denken, ach, wir sondern mal was aus von den vielen Sachen, die wir auch auf großen Schleifen haben oder auf irgendwelchen Zuspielgeräten oder CDs oder auch noch Kassetten manchmal zuspielen. Allerdings bei Kassetten immer nur dann, wenn es Atmosphären sind, also direktere. Und es ist so, dass für jedes Hörspiel, was wir jetzt machen oder in der Mache haben, werden die Geräusche, die davor gesehen sind, werden alle nochmal neu gemacht. Also es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man von früher hat und eben als wir mal was ausgemistet hatten, da war es bestimmt so, dass eine Woche später genau das gebraucht wurde, was wir da vor 25 Jahren bei Masters of the Universe hatten. Weg war es.
Ne? Das nimmt also, wahrscheinlich auch mehr Platz weg, beziehungsweise früher nahm das mehr Platz weg, so ein Geräusch, oder? Heute digital, wie Sie sprechen von Schleifen, wie kann ich mir eine Schleife vorstellen?
Eine Schleife können Sie sich vorstellen, dass Sie einen Tonband nehmen, also wir nennen das ja Schnürsenkel, ein Stereotonband, was sie dann genau so zusammenschneiden, dass wenn es über den Tonkopf kommt, kein Schnitt zu hören ist, sondern es immer hintereinander geht. Das war natürlich der ganz große Vorteil vor vielen Jahren, dass wir hatten, wir glaube ich, so 8 bis 10 Maschinen an der Wand hängen und da dudelten die Geräusche so rum und ich sitze dann vor meinem Mischpult mit 36 Reglern und kann dann immer nach Lust und Laune mir den Frosch dazu holen und da das Ungeheuer und da die Vögel und das kann ich alles so zusammenmischen und der Vorteil gegenüber dem Digitalen, was wir jetzt auch zum Teil machen, ich kann Hinterband hören. Ich kann leicht hören, was daraus wird. Ich muss nicht schneiden, speichern, horchen, ist zu kurz, ist zu lang, nochmal schneiden, sichern, horchen und so. Und während hier kann man gleich mit dem Schnürsenkel, können Sie gleich sagen, so, jetzt höre ich, was nachher auf dem Produkt ist. Das ist sehr schön.
Die lagern auch tatsächlich immer noch physisch bei Ihnen im Studio, diese Schleifen?
Ja, die sind auch noch da. Aber wie gesagt, das ist immer etwas, noch ein bisschen Oldtime und Old-Fashion. Ja. Aber macht Mordspaß. Und wir haben ja jetzt auch ein kleines Museum, was wir in Hasselburg aufbauen. Und da muss natürlich auch unbedingt, müssen da so zwei Maschinen unbedingt hin, um da ein bisschen zu zeigen, so war es früher. Inzwischen ist es natürlich auch so, dass wir auf dem Computer letztlich alles haben, ganz viel haben und auch nichts mehr heute dem Zufall überlassen wird. Also wenn ich jetzt irgendwas Neues mache, ist es auch gleichzeitig im Computer. Ich hol's mir zwar trotzdem immer noch gerne vom Schnürsenkel und ich mache auch immer einfach super gerne Kassettenaufnahmen. Die haben so was Schönes. Also das braucht ja nicht so präsent zu sein. Wenn ich mich jetzt also an den Strand gehe, an Meer, an Hundestrand beispielsweise und ein schönes Gebälle und Wellenrauschen höre, dann habe ich das dann gleich eine ganze Stunde, stelle ich es irgendwo hin, wo mich keiner irgendwie anmachen kann, dass ich da keine Aufnahmen machen darf. Dann stelle ich das da hin und dann habe ich eine ganze Stunde ein buntes, farbiges Geräusch. Und das haben Sie eigentlich auf den Libraries, die es alle gibt, haben Sie das nicht.
Nee, stimmt. Das sind alles nur so kleine, kurze Ausschnitte Richtig. In diesen Bibliotheken, von denen Sie Richtig. Sprachen, vielleicht 10, 20 Sekunden. Mhm. Und das Problem bei diesen Bibliotheken ist wahrscheinlich auch, dass vielleicht hört man sie mal woanders. Und vielleicht sogar zweimal, dreimal, weil es ein gutes Geräusch ist. Und dann fällt es vielleicht auf. Das hat man wahrscheinlich bei Selbstgemachten nicht. Die haben ein bisschen mehr Magie.
Oh, bei uns haben sie, da sind ja so viele Fans, die alle möglichen. Und die mehr CDs und Kassetten haben als ich selber und Schallplatten. Die wissen ganz genau, oh, nee, da hat doch der Herr Bock dann geschrien, das ist doch noch aus dem, was ist das da, Teufel, so und so. Und die wissen ganz genau. Und die sagen dann schon mal, also beispielsweise, nehmen wir mal die drei Fragezeichen, wenn wir auf dem Schrottplatz sind und sind in der Zentrale, dann hören wir ja immer wieder die gleiche Säge. Glauben wir nicht, dass ich nicht noch 100 andere Sägen hätte. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel auch ohne Erzähler mal arbeiten, dann muss eigentlich am Anfang schon immer klar sein, ich bin jetzt in der Zentrale oder ich mache dann gleich schnell mal meinen Blackie am Anfang mit ab, so, dann weiß man schon, aha, wir sind in der Zentrale. Und dann haben wir eben auch mal neue Sachen gemacht, andere, ich habe extra aufgenommen, so Baustellen und wo ein bisschen Lärm ist. Ja, dann kommen aber sehr oft Sachen und so, nee, das ist nicht die Zentrale. Mhm. Es ist ja wirklich ein Witz, dass in 205 Folgen, die habe ich jetzt gerade die fünfte fertig und auf den Markt gekommen, die drei Fragezeichen und die falschen Detektive, dass da immer die gleiche Säge sägt. Seit 40 Jahren sägt die gleiche Säge. Ein bisschen verändert mal. Es bellt immer noch der Hund, der ist auch noch am Leben, der gegenüber ist, nicht? Und ja, und Blackie bin ich ja nun selber. Da frage ich auch ganz oft bei den Aufnahmen, sage ich zu den Jungs mal, Mensch, das steht zwar nicht im Manuskript, aber könnt ihr nicht mal irgendwas einfügen, dass ich auch mal was zu futtern kriege? Ein paar Körnchen oder irgendwas Nettes? Ja. Oder mal was zu trinken? Ich verdurste und verhungere, ja. So Sachen. Und dann sagen die manchmal so. Und Jens ist da auch ganz besonders immer so nett, dass er dann sagt, okay, komm, Blackie, jetzt kriegst du auch mal ganz klein bisschen was zu fressen.
Also Sie sprechen den Blackie, beziehungsweise die Blackie, Sie krähen ihn?
Ich krächze ihn. Ne? Also immer dieses Typische natürlich, wenn das Telefon
der geht. Drei Fragezeichen.
Genau, und das ist ja auch so eine Sache, die einen sagen, Mensch, der krächzt viel zu viel, das ist ja fürchterlich. Und andere sagen, ohne Blackie ist das gar nichts, Blackie muss sein. Und ich mache schon nicht so oft, aber wenn das Telefon geht, muss ich natürlich Telefon machen. Ja,
das ist dann auch immer, das machen Sie dann aber auch neu. Immer das ist dann nicht der alte Blackie von vor 40 Jahren.
Nein, wir haben auch alles, wie gesagt, ich bin ein Aufbewahrer und bin auch sehr froh, dass wir vieles aufbewahrt haben. Die Firma wurde ja mal verkauft, Miller International nach Amerika. United Artists hatte es gekauft und dann ging es in verschiedene Hände. Und in der Zeit hatte man gesagt, wir haben gar nicht mehr so viel Speicherplatz, lass uns alles auf DAT überspielen. Und hat eine Mitarbeiterin ein halbes Jahr alles, was wir haben, auf DAT überspielt. Und was ist damit jetzt? Auf DAT? Nix. Und wir haben ja nun Hasselburg und in Hasselburg eben auch noch zwei große Kavaliershäuser links und rechts. Und das eine halbe Kavaliershaus ist bis an die Decke voll mit den alten Bändern, die alten Tonbänder. Und das ist ein Witz. Die sind ja manchmal vielleicht schon so ein bisschen von der Maus angeknappert, die Pappkartons, oder sind auch leicht feucht geworden. Mhm. Ach, und dann nehmen Sie das Band raus und lassen es dann vielleicht auf dem Bandteller erstmal 5-mal hin und her sausen, um zu sehen, ob die Kleber alle noch kleben. Mhm. Und dann meistens ist der Bobby dann erosiert, das ist dann so ein staubiges Zeug, das muss erstmal wegfliegen. Und dann haben Sie eine Qualität genau so, wie sie vor 45 Jahren war. Das ist ja toll.
Die alten magnetischen Aufzeichnungen, die halten tatsächlich sehr, sehr lange im Vergleich zu den neuen Techniken.
Genau, genau. Nicht? Das ist jetzt ja, weiß man inzwischen ja auch bei der CD, dass diese normalen CDs, die man sich selber brennt und so, auch nicht mehr unbedingt in 20, 30, 40 Jahren sind.
Die rosten tatsächlich, ne?
Ja.
Weil da Metalle drin sind. Nach 10 Jahren so fängt das an, dass die langsam oxidieren und das hört man dann auch langsam.
Ja, so ein bisschen wie mit einer Zeitung, wenn sie die in die Sonne legen, die ist nur allerdings nach ein paar Tagen braun. Aber, und insofern bin ich sehr froh. Wir haben also mal vor einer längeren Zeit die sogenannten 100 besten Hörspiele der Welt, hat die Bild-Zeitung mal mitgemacht. Ja, und da haben wir schön gesucht im Archiv und fast alles von den alten Tonbändern genommen.
Springen wir doch vielleicht mal zurück so in die Anfangstage. Können Sie sich noch erinnern an das allererste Hörspiel, was Sie produziert haben? Und was genau haben Sie da gemacht?
Oh ja, das werde ich natürlich nie vergessen. Das war, also ich studierte und war, ich glaube, ich im dritten Semester und musste auch zusehen, dass ich ein bisschen Geld verdiene und hatte dann Beuermann schon mal viel, viel früher auf einem Faschingsfest kennengelernt, habe ihn dann besucht und wollte eigentlich ein bisschen Schlager vorstellen, die ich geschrieben hatte mit einem Freund zusammen. Und als er mich dann begrüßte und dann in sein Haus einlud und sich an Cembalo setzte und spielte wunderschön, da wusste ich, oh Gott, da bin ich an einer völlig falschen Adresse für meine Sachen. Also das wird er bestimmt nicht mögen. Und wie gesagt, das habe ich schon öfter erzählt, den Koffer mit meinen Musiken, die ich da gemacht hatte, habe ich nie aufgemacht.
Na gut.
So, aber dann die erste Produktion war, also da wurde ja schon, ich bin ja nicht die Erste, die das gemacht hat, sondern da gab es ja noch einen Konrad Halver und später auch nochmal eine Frau von Comin, nur eine kürzere Zeit. Die machten ja auch schon mit meinem Mann die Hörspiele, späterem Mann die Hörspiele. Und das habe ich immer mit großem Interesse verfolgt und gelauscht und gehorcht. Und irgendwann habe ich eben mal dann den Auftrag gekriegt, die kleine Seejungfrau umzuschreiben. Und werde ich natürlich nie vergessen. Da habe ich bei Bobby Reich, das war vor der Haustür so ungefähr, unten am Wasser, einige Stunden gesessen und geschrieben und gemacht. Und dann durfte ich also auch selber die Schauspieler mir bestellen, die ich wollte. Und da hatte ich ja schon diese wunderbare Möglichkeit, Hans Page, der später ja der Erzähler par excellence überhaupt geworden ist. Jedes Kind kennt die wunderschöne Stimme von Hans Page. Und Erzähler werden auch heute immer noch solo aufgenommen. Also sehr selten, dass sie so integriert sind, wie zum Beispiel am Anfang bei Fragezeichen dort Hitchcock, als der Erzähler auch noch Hitchcock ist und auch in Hitchcock mal im Büro die Jungs empfängt und so. Da haben wir schon mal was gemeinsam gemacht, aber der Erzähler wird ja so gesondert aufgenommen. Und ich weiß noch, wie heute, und geht mein Herz jetzt heute noch auf, wenn ich überlege, wie das war. Man hat den Text geschrieben und da sitzt nun Hans Page und ich sitze auf der anderen Seite an meinem Mischpult und an den Mikrofonen. Und dann bringt das in musikalische Worte. Ich kann es kaum beschreiben. Er weckt es zum Leben. Und zwar in so einer wundervollen Art und Weise, dass man nur noch sitzen kann und staunen.
Ja, und klar, das, wenn man mit so Profis zusammenarbeitet wie Sie, dann macht das natürlich Spaß.
Und das wird man natürlich nie vergessen. Dann kommen ja noch die anderen sehr schönen, guten Schaus, Anna Nitter und wer alles so dabei war, toll. Und dann war das zweite schöne Erlebnis für mich, dass gerade diese Produktion dann in die Fabrik kam. Es gab ja noch eine eigene Fabrik von Miller International und wurden damals ja nur Schallplatten gemacht. Und dann sah ich, wie meine kleine Seejungfrau 90.000 Mal am Tag über die Maschinerie lief, hinten eingepackt wurde, verblistert wurde und dann war das Produkt fertig. Und das ist natürlich einfach so ein tolles Erlebnis. Das kann durch nichts anderes wieder eingeholt werden.
Also das ist wirklich, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sie beschreiben das auch so schön lebhaft. Das ist, weil wir sitzen dann auf der Konsumentenseite. In meinem Fall, ich bin eher mit den Kassetten dann, die dann ja die Schallplatten auch im größeren Stil dann ja auch abgelöst haben im Hörspielmarkt, bin ich quasi groß geworden. Aber diese heiligen Momente dann, das fertige Produkt auszupacken, einzulegen, das erste Mal zu hören, wieder und wieder zu hören, das ist natürlich total spannend. Einmal noch die Frage zu den Sprechern. Weil in meiner Wahrnehmung gerade wenn man dann auch, ich sage jetzt mal, Konkurrenzproduktionen hört, ich hatte immer das Gefühl, dass die Sprecher im Speziellen bei ihnen einen unglaublichen Stellenwert besitzen, wo ich dachte, das sind diese, was man auch als Kind manchmal ja schon wahrnimmt, ja. Das sind die Unterschiede. Mhm. Ganz charakteristisch natürlich mit den drei Fragezeichen da, aus meiner Sicht ja eine Kombination, einen unfassbaren Glücksgriff getätigt zu haben, denn natürlich mit Sprechern steht und fällt da sehr, sehr viel. Wie aufwendig war denn der Prozess früher, richtige Sprecher zu bekommen?
Also man musste schon hinter den Herr sein, so ohne weiteres war da nicht unbedingt jemand bereit, wenn man sagt, ich bin hier Gesine Körting, mache eine Kindersache. Ja, da sagt der eine oder andere, ja, das interessiert mich ja überhaupt nicht und ich habe auch überhaupt gar keine Zeit und sowas kann ja kommen. Ich weiß zum Beispiel mal einmal den Per Schmidt, der macht ja den kleinen Doktor im Fernsehen, den wollte ich unbedingt haben und dann war auch sehr freundlich am Telefon und sagte, ja, aber ich kann nur wirklich nicht, ich habe wirklich keine Zeit. Ich sagte, darf ich dann im halben Jahr nochmal anrufen? Ja, naja, dann machen Sie das ruhig mal. Und ein bisschen hartnäckig und dann noch, oder konnte er ja auch nicht, hatte ja auch keine Zeit, ist dann in München und dann irgendwann so nach 2 Jahren hatte ich ihn dann so weit und dann ist er gekommen. Und danach ist er immer gekommen. Er hat da keine Probleme gehabt. Und dann hat er mir auch, das war auch ein nettes Kompliment, mir gesagt, wissen Sie, Frau Körting, was ich tue? Oder später sagt er auch, wissen Sie, Heike-Dine, was ich mache? Ich lege mich am allerliebsten unten in meinen Partykeller auf die Couch und höre meine Hörspiele. Das war auch eine Zeit, wo viele Schauspieler Probleme hatten mit dem Theater. Wenn Sie wissen, wen wir da so alles hatten, waren ja eigentlich von Hannes Messmer, Pazetti, die Crème de la Crème, Marianne Kehler, ich weiß gar nicht, wen ich alles nennen soll. Die waren auch ein bisschen frustriert von der Theaterwelt. Es war in der Zeit, gerade als wir dann mit der Kassetten- und Kassettengeneration aufkamen, da war es so, dass man nannte das Regietheater, gemacht wurde. Und das heißt also, die kommen dann auf die Bühne zum Proben und dann sind so und so viele Schauspieler, die ihren Text weder können, noch vorher genau besprochen wurde, was gemacht wurde. Und sich dann die guten Schauspieler da so einpassen mussten, das hat vielen nicht gefallen. Denke ich mal an Pinkas Braun zum Beispiel oder so. Das war für die einfach ganz furchtbar. Und dann war es auch für die Schauspieler natürlich was Tolles, dass so eine Kassette oder was Schallplatte oder da ja schon Kassette einen so nachhaltigen Wert hat. Man das eben einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, hundertmal hören kann. Und beim Fernsehen beispielsweise oder im Kino, ja, da wird es vielleicht einmal wiederholt, zweimal wiederholt, fünfmal wiederholt. Und das war es dann. Und im Theater haben sie ja immer nur diesen einen Erlebnistag, der allerdings auch sehr wichtig ist. Das hat Ihnen ja Jens Wawacek auch erzählt, dass eben die Theaterwelt hat was ganz Tolles und das lässt sich auch irgendwie in der Spielart mit ein. Fast alle die Schauspieler, die wir haben, sind nicht etwa nur Synchronsprecher. Dagegen wehrt sich ja auch eigentlich jeder Synchronsprecher, dass gesagt wird, ach, du bist Synchronsprecher. Sagen die, nein, ich bin in erster Form Schauspieler. So, was wollte ich eigentlich erzählen? Weiß ich nicht mehr.
Genau, wir waren bei der Sprechersuche und dem guten Händchen für charakteristische Stimmen. Peter Pacetti war ja dann auch der Skeletor.
Ja,
zum Beispiel bei Masters of the Universe.
Ah, okay. Da hätte man sich ja keinen besseren Skeletor vorstellen können. Nicht? Dieses Diabolische von ihm. Und ja, ich habe am Anfang den ersten Tag, mit dem ich ihm Aufnahmen gemacht hatte, noch relativ große Schwierigkeiten. Da ging auch noch ausgerechnet was kaputt bei uns. Und er war ja von München gekommen und ich dachte, was mache ich jetzt? Und das Reparieren, das dauert alles viel zu lange. Schnell angerufen in einem anderen Studio und gesagt, habt ihr ein Studio frei? Ich komme mit Herrn Pacetti. Ja, klar. Und so, dann sind wir dahin. Und das war zum Beispiel auch so was Schönes, dass Pacetti später, das nächste Mal, als er kam, war eben, wie gesagt, ein bisschen sehr muffig das erste Mal. Das nächste Mal kam er mit einer Handvoll roter Hosen. Und auch noch was Nettes war, dass man früher nicht einfach nur gesagt hat, um 12 Uhr geht's los, um 4 Uhr ist vorbei und dann geht er noch zur Werbung und vorher vielleicht noch so ein klein bisschen synchron. Früher hatte man den ganzen Tag Zeit. Das hieß, also mit den Schauspielern, die Lust hatten, und das hatten viele, ging man auch noch nett essen, unterhielt sich privat, machte eine Welt auf. Also so waren wir eben nachher auch mit Hans Clarin regelrecht befreundet und mit Herrn Fitzmann und Maria.
Das erklärt jetzt für mich so eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei den Hörspielen von Europa, eben völlig unabhängig von Serien oder Einzelhörspielen, dass da sehr, sehr häufig auch für kleine Rollen oder Hintergrundrollen, wo mal jemand reinruft, wenn man dann mal genau hinhört, plötzlich denkt man, ach, das sind doch gerade die drei Fragezeichen, die beim kleinen Mädchen und dem blauen Pferd die Rüpel im Publikum spielen und das arme blaue Pferd ausmeckern. Also erklärt sich das auch so ein bisschen dadurch, durch dieses Familiäre, dass man da so ein- und ausgegangen ist, und wenn man schon mal da ist, natürlich, dann nehme ich diesen Satz nochmal eben gerne mit.
Genau. Und da waren die Schauspieler dann auch einfach ganz unkompliziert. Ich finde es immer ganz wichtig, sie können das ja an manchen Produktionen, also bei den eigenen passiert es auch mal, aber selten, ist es so, dass die Spitzenrollen spitzenmäßig besteckt werden, wie ja auch manchmal im Theater, und die anderen sind dann so. Und das ist ja ganz schrecklich, wenn eine kleine Rolle plötzlich sich so laienhaft anhört. Sie hören das ja sofort. Schrecklich. Dann lieber einen sehr guten Schauspieler, den man woanders herkommt, der dann mal einmal hier den Milchmann macht oder weiß ich was, oder den irgendeinen großen Schrei oder so. Und ich, übrigens, apropos Schrei, gestern war der Tag des Schreis und da habe ich eigentlich immer erwartet, dass irgendwo, irgendwer mal, wurde ganz viel im Rundfunk gemacht. Haben Sie das auch mitgekriegt?
Nein,
der Tag des Schreis, weltweit, ja. Und da habe ich immer gedacht, du wirst doch wirklich jemand jetzt auch den schreienden Wecker mal auflegen.
Den Sie im Radio auch geschrieben haben. Ja, das wäre prädestiniert, da haben Sie recht, stimmt.
Ja, ich meine, vielleicht war es ja und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Aber
wie viele Takes davon haben Sie
gemacht?
Der
ist ja so berühmt, also ich würde mal sagen 10 bis 20, bis dann das so richtig schön lang war. Aber da war ich auch dann wirklich 14 Tage erkältet hinterher. Nicht erkältet, aber Halsschmerzen kriegt man dann. Auch jetzt habe ich gestern 5 Freunde aufgenommen und das war auch so lustig und pfiffig und da muss man immer wieder mal richtig reinrufen. So, jetzt wird weitergearbeitet, nicht nur gelacht, ne? Aber gelacht werden soll natürlich auch. Aber da muss man immer wieder mal irgendwann finden, in den Faden hineinfinden. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen heiser von gestern.
Doch so viel Quatsch wird da gemacht, dass Sie so viel schreien müssen.
Oh ja.
Na gut, okay.
Ja, dann habe ich jetzt auch schon immer einen Trick, dass ich nicht schreie, freundlich rufe, sondern ich pfeife einfach. So.
Sind das denn so Sachen, Sie haben ja unglaublich viele Hörspiele einfach gemacht.
Also, ja, über 3.500 im Augenblick.
Wie ist das dann im Nachhinein, weil Sie es gerade sagten, gibt ja wenig Schlimmeres, als wenn eine Nebenrolle nicht ganz so angemessen besetzt ist, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Aber na gut, manchmal muss man pragmatisch sein, das muss funktionieren. Sind das so Sachen, also inwieweit hören Sie sich selber dann die fertigen Ergebnisse später nochmal an, reflektieren und sagen vielleicht, ach verdammt, wären wir damals nur ein bisschen anders gewesen oder, oh, das finde ich super? Oder ist im Prinzip mit dem Prozess des Aufnehmens und des Fertigstellens Ihre Beteiligung oder Ihre Auseinandersetzen mit diesem Hörspiel vorbei?
Oh nein, ich bin genauso wie die Fans oder wie viele Fans. Ich schlafe auch am liebsten damit ein. Also ich höre es gern und höre auch gerne Sachen von früher und muss ehrlich sagen, fast immer bin ich begeistert. Und jetzt auch gerade von den ersten Folgen, wo wir noch so wenig Möglichkeiten hatten, hatte man eine Maschine, dann noch eine Maschine, dann noch eine Zuspieldings und so. Heute ist ja alles da, was man haben will. Digital und CD, Einspieler und weiß ich nicht. Und da, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Gruselserie nehme, was haben wir da auch dran rumgebastelt? Wenn das dann irgendwie was Glitschiges sein muss, bin ich Schachter gelaufen, hab ein Hühnchen gekauft und hab das dann vor dem Mikrofon auseinandergenommen, bis es sich so anhörte. Naja. Und da war eben der große Vorteil, den ich vorhin schon erwähnte, dass wir eben ein Studio hatten, in dem man sich Zeit lassen kann. Mhm. Da ist passiert beispielsweise beim Überspielen, da sind sie mit 2 Seiten plötzlich durch. Ne? Da haben sie ein bisschen Atmosphäre und ein bisschen Schrittchen und dann kommt hier mal ein Vogel und da hinten bellt ein Hund oder so. Aber dann kommt eine Passage, nehme ich gern als Beispiel, wo die Jungs jetzt aus dem Haus rausrennen, ins Mortens Auto, in den Rolls-Royce und absausen, abfahren, Türen zu, heute auch noch anschnallen nötig und das alles. Und diese ganze Passage, die man da machen will, die dauert dann halt mal einen halben Tag. Mhm. Oder
Sie sagen, Sie hören auch selber die Hörspiele manchmal noch zum Einschlafen. Können Sie die überhaupt so hören, wie die Hörer, die ihre Produktion kaufen? Weil Sie haben doch bestimmt die ganze Zeit die Geräusche vor Augen. Sie sehen da gerade, das ist doch nur der Eimer und nicht der Roboter, der gerade umfällt. Also, oder?
Nee, das kann ich ausschalten. Da lasse ich mich selber einfach drauf ein. Ich bin dann immer ziemlich begeistert, was für viele Mühe wir uns gemacht haben und dass es sich auch gelohnt hat. Mhm. Nicht? Perry Rhodan beispielsweise. Wir haben ganze, ganze wichtige Libraries aufgemacht. Da gab es ja nicht die Raumschiffe und was man alles machen musste. Oder Knight Rider beispielsweise. Mhm. Da hätten wir ja den Soundtrack vom Fernsehen kaufen können oder die Firma kaufen können. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht.
Nee. Konnte ich auf der Flöte spielen.
Ja.
Den Knight Rider Soundtrack. Ja, weil ich will jetzt nicht sagen, er war nicht einfach.
Simpel.
Aber er war simpel, genau.
Und das ist auch gut.
Man konnte ihn, glaube ich, es waren nur 4 Töne, die hoch und runter gingen oder 5. Und den hat die ganze Schulklasse damals dann auf der Flöte gespielt, weil das war gerade die Zeit, wir waren in der Grundschule und dann kamen die Knight Rider Kassetten raus. Und das hat ja nicht gereicht im Fernsehen. Wir mussten die dann auch auf der Kassette haben.
Ja, naja, das war ja auch auf der Kassette auch eine Sache für sich. Es war ja nicht einfach nur das Minus zum Film oder zum Fernsehen. Ja. Da muss man nochmal denken, die waren auch alle Mono. Der Ton war noch Mono.
Ach, wirklich?
Ja, und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, auf keinen Fall. Ich mache gerne Knight Rider, und hole mir dann auch die Schauspieler, die das synchronisiert hatten damals. Franz Josef Steffens wunderbar und als Kid dann den Kramer und Andreas von der Meden. All diese wunderbaren Schauspieler, die es eben auch da gesprochen hatten, die habe ich geholt. Und dann haben wir ein Skript schreiben lassen, also wirklich extra. Natürlich nach der Serie und so, aber dann alles aufgenommen und auch alles neu und alles, da kriegten wir keine Geräusche etwa geliefert, die mussten wir alle selber machen.
Das finde ich gerade übrigens interessant, wo wir gerade beim Thema so Fernsehserien, die es dann auch als Hörspiele gab, das war ja früher so gang und gäbe, auch gerne mal, aber dann wahrscheinlich verstärkt bei der Konkurrenz, sag ich mal, einfach, sei es jetzt Nils Holgersson oder eben auch die 5 Freunde, die ja sozusagen in meiner Erinnerung, aber vielleicht können Sie das nochmal genauer präzisieren. Die sind ja quasi zweigleisig gefahren. Es gab diese englische Serie, die ich als Kind gesehen habe.
Genau.
Mit zumindest teilweise denselben Synchronsprechern, die dann auch
alle.
In der Hörspiel, das war exakt derselbe Cast.
Haben Sie sehr, sehr gut aufgepasst.
Ich habe das schlecht zusammengebracht als Kind, dass es diese Platten gibt, die mit Fotos sind und dann eben diese gemalten Hörspiele, die teils denselben Titel hatten, dieselben Sprecher, aber was ganz anderes waren. Was war da zuerst? Was hat was da sozusagen
bedingt? Also zuerst war natürlich der Film und das habe ich auch gesehen und die Bücher habe ich auch als Kind sehr gerne gelesen, hatte Freude daran und wir hatten seinerzeit auch mit den Verlegern viele gute Kontakte. Es war gar nicht so schwierig, Rechte zu bekommen. Man traf sich auf der Buchmesse. Man war ähnlich wie mit Schauspielern später ein bisschen befreundet. Naja, und 5 Freunde habe ich dann eben auch gesehen und habe gedacht, die Kinder, die das jetzt im Fernsehen gesehen haben, die wollen ja auch den Wiedererkennungswert haben. Und da war es mir dann ja auch gelungen, die 4 Sprecher, nicht? Anne George und Timmy, den Hund, so einen schollen Hund wie wir hatten die nicht. Aber jedenfalls war es dann eben so, dass man dann ein Buch wirklich fürs Hörspiel geschrieben hat. Und ich sage immer, in der Zeit, in der dann diese Playbacks genommen wurden, insbesondere natürlich auch so Walt Disney und dieses Ganze hat ja auch zum Teil dann der André Minninger, der bei mir ja auch mit ganz wichtig arbeitet, damals mitgemacht. Das war der Tod des Hörspiels. Das war kein Hörspiel mehr. Das war einfach eben das, was ich immer sage, das war das Minus zum Film. Die deutschen Kinder, und das war der Vorteil für die Firmen, die das verkauften, die Mütter haben unter Umständen noch nicht erlaubt, dass sie das im Fernsehen sehen konnten. Heute oder so haben die ja schon zumindest den Fernseher der Eltern, den Alten, bei sich im Zimmer. Und in den USA war es seinerzeit ja schon so, dass sie nichts mehr als Hörspiel machen konnten, weil die Kinder hatten alle schon einen Fernseher und das vom Fernsehen gehabt und waren auch gar nicht mehr bereit, dann ein eigenes Bild sich zu bilden, nur aus dem Hörspiel heraus. Also insofern war das eigentlich vor 20 Jahren ungefähr, so lang ist das etwa her, da ging es ja auch alles bergab. Lag nicht nur an den Playback-Sachen, die gemacht wurden, sondern auch natürlich an den wahnsinnig interessanten anderen Dingen. Da gab es dann das Puschenkino, man holte sich gemeinsam Videokassetten und Nintendo kam und so alle möglichen Spiele. Da war plötzlich das Hörspiel nicht mehr so interessant. Ja. Sehr viel Konkurrenz, ja.
Aber Sie hatten gerade eine Serie angesprochen, die mich auch unglaublich geprägt hat, die Gruselserie.
Ja.
Und wir kommen da natürlich trotzdem in den Bereich, weil Sie es gerade sagten, die Eltern haben vielleicht nicht erlaubt, Sachen im Fernsehen zu sehen. Aber die Hörspielwelt und auch speziell Produktionen von Ihnen hatten da ja durchaus auch Probleme. Oder ja. Es gibt die ein oder andere Folge, ich glaube Larry Brand war es, der dann mit dem Index große Probleme hatte und auf selbigem landete, was den Kult natürlich bei uns Hörern noch größer gemacht hat, wenn die Schlangenköpfe des Dr. Gorgon, glaube ich, waren es, dann so grausam sind, dass sie verboten werden müssen. Ja. Und man denkt, meine Güte. Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich als ganz kleines Kind muss das gewesen sein, habe ich auf dem örtlichen Flohmarkt, da waren natürlich Hörspielkassetten immer der Renner hin und her verkauft worden, habe ich Frankensteins Sohn, hieß glaube ich die allererste Variante davon, also noch nicht im Rahmen der Serie. Ich habe es gehört, habe eine unfassbare Angst davor gehabt. Meine Mutter, die das dann mitbekommen hat, hat mich super gescholten und ich musste auf demselben Flohmarkt dann diese Kassette wieder verkaufen. Aber da war natürlich die Saat war gelegt. Von da an war das für mich diese Faszination am Grauen und die Gruselserie und Macabros Larry Brand, der Mondkiller, ganz weit vorne. Da war ich dann, glaube ich, schon ein bisschen raus. Da war ich schon zu alt. Da war die glorreiche Zeit vorbei. Aber genau, speziell da, bei diesen Serien, da finde ich es total spannend. Bei Grusel, bei Horror ist Atmosphäre natürlich alles. Das ist die halbe Miete. Und da gibt es sicherlich auch große Schwankungen bei den Folgen. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen würden. Aber wie sind Sie denn da mit dem Thema, wie weit können und wollen wir da überhaupt gehen? Wo müssen wir da jetzt vielleicht mal eine Grenze ziehen? Vielleicht so ein Comic Relief, wie man das nennt. Also irgendwie so ein
Weil es für Kinder ist, darf es ja nicht eben, zu böse
stand
sein,
drauf,
ne?
Ab 12, was natürlich gleichermaßen Warnung und perfekte Werbung war.
Ja.
Wie sind Sie da so rangegangen an die Themen?
Also einmal bin ich selber sowieso so ein absoluter Fan von Grusel und so. Und als kleines Mädchen habe ich meine Freundinnen, die wenn bei uns mal übernachten durften, immer so verschreckt, dass die sich unter dem Bett versteckten, so ungefähr. Machte mir immer sehr viel Freude. Und Sie haben es eben gerade erwähnt, es war eben auch gedacht für Kinder ab 12 oder für Jugendliche ab 12 in etwa. Also hat man schon ein bisschen mehr drauf gegeben als 5 Freunde oder 3 Fragezeichen oder so. Aber alle enden ja positiv. Alle enden gut. Die Welt ist wieder fein.
Außer einer, und zwar die, ich glaube, es wurde ja irgendwann mal neu aufgelegt, deswegen komme ich mit den Titeln manchmal durcheinander. Da wurde dann aus dem Monster auf der blutigen Spur, Originaltitel, sehr, sehr reißerisch natürlich, aber muss man haben, wurde dann nur die Spur so ein bisschen, das klingt direkt ein bisschen, ich will nicht sagen geadelt, aber würdevoller und nicht ganz so plakativ. Und da gab es, das wurde nicht neu aufgelegt, aber einer meiner Favoriten, ich glaube, das war die unheimliche Begegnung nicht mit dem Werwolf. Das war in einem spanischen Hotel mit Vampir und Werwolf. Das war so eine Mixfolge. Die war sehr gut und die endete damit, dass das Reporterpärchen am Schluss eben nicht dem Bösen entkommen konnte, sondern ich glaube, einer war infiziert oder war gebissen und das endete damit, dass sie, glaube ich, ihn, ein Reporterpärchen, das auch in mehreren Folgen auftauchte und danach dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
Sie hat ihn auch gebissen, damit sie zusammenbleiben.
Genau, ist doch aber positiv. Das ist ja ein Twist und, schon ein bisschen tollkühn, möchte ich fast sagen.
Ja, aber das ist doch schön. Ja. Das ist doch herrlich.
Ja, das sagen Sie, sagen, sie wir gehen alle positiv. Noch.
Ja. Also wir haben die Sachen ja auch zum Beispiel nachher damit man eben nicht solche Probleme kriegt, haben wir fast alle Manuskripte später zu einem Anwalt gegeben. Mhm. Und der hat das durchgeguckt und geprüft, was kann man machen, was kann man nicht, was sollte man lieber nicht machen. Und da war sehr auffallend, dass er ja irgendwie so auf einzelne Sachen gar nicht so sehr eingegangen war. Immer wenn es Blut war, da wurde es gestrichen. Oder irgendwie so ein Wort in dieser Version ist. Und dass es nachher auch nicht mehr verkauft werden durfte oder nicht mehr verkauft werden sollte, lag allerdings auch ein bisschen daran, dass die ganze Welt der Hörspiele in sich so ein bisschen zusammenfiel. In einem Jahr, das war in dem Jahr, weiß ich genau, als Alf im Fernsehen lief. Und das war die einzige Serie, finde ich, die man vom Soundtrack, weil Alf redet ja die ganze Zeit da mit der Familie rum. Und das sind wirklich Hörspiele geworden. Mhm. Und die haben so eingeschlagen in dem einen Jahr, dass bei uns, glaube ich, der Umsatz auf 50% runtergefallen war. Und von da aus ging es immer weiter runter. Dann kam eben ganz, ganz viel nicht mehr die Hörspielwelt. Und ich habe immer gekämpft und versucht zu sagen, wir machen eben doch etwas ganz Spezifisches. Wir machen was ganz Besonderes. Und das gibt's auf der ganzen Welt nicht. Hörspiel. Und nicht irgendwie vorgelesenes oder vorgelesenes Buch und nicht Film. Und das ist uns ja dann doch ganz gut gelungen, das zu erhalten. Und Sie sehen ja, wie viele ältere Leute dann auf ihren Dachboden gehen und sagen, Mensch, da hatte ich doch was, was mir Spaß machte, das will ich jetzt meinen Kindern vorspielen. Wir haben ja dieses Phänomen, das unglaublich ist, dass sie zu irgendeiner Veranstaltung kommen und da sind ja nicht nur Vater, Mutter, Oma, Opa, Kind, Ungeborene, alle sind dabei. Das ist verrückt, dieses Übergreifende. Das ist ganz, 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 ganz großartig, finde ich. Und das ist natürlich in der Zeit, in den 80er, 90er Jahren, als das Hörspiel also eigentlich durch den Kassettenrekorder, nicht? Durch den Kassettenrekorder selber ist das ja erst wirklich so groß geworden. Das war fantastisch. Und jedes deutsche Kind hatte etwa einen kleinen Europakoffer, den es ja auch früher noch gab, weil sie einen hatten, mit so 5, 6, 7 Hörspielen mindestens von Europa.
Ja. Kam man ja auch wirklich kaum dran vorbei. Nee. Also da haben Sie tatsächlich Pionierarbeit ja geleistet. Sie haben die Durststrecke mitgemacht und danach ist das Ganze ja so ein bisschen wie Phönix aus der Asche zu ganz neuen Sphären generationenübergreifend geworden, zu dem, was es ja auch heute noch ist. Deswegen gibt es ja unter anderem auch diesen Podcast.
Ja.
Aber Sie waren auch an einer anderen Sache sehr pioniermäßig, sag ich mal, unterwegs. Denn wir erinnern uns noch mal ganz kurz zurück in eine Zeit, in der es das Internet nicht gab, in der es nicht die Möglichkeit gab, zu jeder Gelegenheit ein Foto oder Bewegtbild von den Menschen, die man nur hört, zu bekommen. Also alles spielte sich im Kopf ab, inklusive dem Bild, das man von den Menschen hatte, die in diesem Booklet stehen. Ja. Denn in diesem Booklet waren ja immer die wichtigsten Sprecher abgedruckt. Wer war dazu für zuständig? Und in meiner Erinnerung, und deswegen sind Sie mir auch so konkret in Erinnerung geblieben, Sie sind da einen Schritt weiter gegangen, denn Sie wurden zumindest in einer gewissen Zeit, ich habe hier gerade mal eine alte Masters of the Universe Kassette, Folge 6 im Kerker Skeletors, da ist es nämlich passiert, im Booklet sind Sie, ich packe das hier mal gerade schön aus, nehme das Booklet raus, da sind Sie mit einem Foto gedruckt und viel Spaß beim Hören wünscht euch eure Heike Dine Körting.
Na, guck mal.
Da ist ja, ich will jetzt nicht sagen, haben Sie da bewusst schon so einen Personenkult angelegt oder wie kam es dazu?
Nein, eigentlich war das so, dass man mich gebeten hat, ob man das machen darf. Also das kam nicht von mir, das kam, nee. Ja,
das kann ich mir vorstellen, nee.
Aber ich finde es spannend.
Ich habe, ist auch nett dadurch, war beispielsweise auch in der Zeit, da kriegt man in der Woche mindestens einen Waschkorb voll Briefe, Wünsche für Autogramme, aber auch Geschichten, die die selber geschrieben hatten, Bildchen gemalt, unglaublich. Und eben alles auch nicht wie heute anonym. Ne? Mhm. Das war immer schon schön. Man konnte antworten. Ich kriege jetzt auch ab und zu mal mit, dass im Facebook irgendjemand einen Brief abbildet und schreibt, guck mal, die Hagedine Körting, die hat damals noch selbst zurückgeschrieben. Wir haben eigentlich alles beantwortet. Mhm. Aber dass ich da mit einem Foto drin bin und so, das kam eigentlich mehr aus dem Bereich. Später gab es ja ein bisschen mehr PR-Leute und so. Zu Anfang hatten wir einfach nur die Schallplatte gemacht, die Produktion gemacht. Die Firma machte ja eigentlich Musikaufnahmen und dann kam plötzlich so eine Zeit, wo es mit Musik runterging und das Jugendprogramm, das Kinderprogramm die ganze Firma irgendwie getragen hatte. Und also wie gesagt, eigentlich ist es nicht mein Ding. Ich habe sehr gerne unerkannt in meinem kleinen Studio oben gesessen und gearbeitet und Freude gehabt.
Jetzt haben Sie ja auch ab und zu mal Live-Hörspiele, nennt man das ja, glaube ich. Da sitzen Sie wahrscheinlich dann auch weniger auf der Bühne, sondern schauen sich das dann wahrscheinlich lieber vom Rang aus an. Oder wie schätze ich Sie da richtig ein?
Genau. Das höre ich mir dann genauso an wie jeder normale Konsument. Natürlich auch schade, dass wir nun dieses Jahr die ganzen schönen Tourneen absagen mussten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf Berlin. Das ist ja immer der Abschluss von den großen Sachen, wo dann fast 20.000 Menschen kommen. Und da hatte ich auch diesmal unsere ganzen Mitarbeiter alle eingeladen und schon Hotels gebucht und. Naja, so ist es, aber geht es ja allen im Augenblick.
Ja, das kommt wahrscheinlich wieder. Kleine Pause. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Aber ich frage mich, ob das für Sie auch, also ist das für Sie motivierend, wenn Sie dann auf so ein Live-Hörspiel gehen und sehen 20.000 Leute, nachdem Ende der 80er man ja gesagt hatte, okay, das läuft jetzt nicht mehr so gut mit den Hörspielkassetten. Ist das für Sie so ein bisschen eine Renaissance, kann man das sagen?
Würde ich sagen, ja. Ja, das ist schon einfach unfassbar. Ist für uns alle ja unfassbar. Das kann man ja gar nicht. Es ist ja irre. Wenn es los ist, noch erstmal müssen die. Wir hatten ja zum Beispiel glücklicherweise dieses Jahr noch mal die Elbphilharmonie einmal. Ja. Wollten die Jungs ja auch so sehr gerne und es hat sich auch gelohnt. Die kommen auf die Bühne, haben überhaupt gar nichts gemacht. Da kommt schon ein Jubel und eine Begeisterung und eine Freundlichkeit, die man selten irgendwo so sieht. Ich hatte auch beispielsweise, als wir das erste Mal jetzt so eine Release-Party bei uns in Hasselburg in der Scheune gemacht haben, wo ungefähr 800, 850 Leute kommen dürfen, hatte ich das erste Mal noch ein bisschen Sorge. Oh, wenn jetzt hier 850 Leute kommen, wie wird das sein? Das waren so nette Menschen. Die standen schön an, wie man das in England kennt, machten the line, waren schon mittags gekommen, damit sie dann einen netten Platz kriegen. Aber als dann die Tore aufgingen, um 6 Uhr, wenn es um 7 Uhr dann anfing, war nicht einer, der gedrängelt hat oder weggeschubst hat. Oder ganz toll, ganz toll. Also das ist einfach, für mich ist es ein sensationelles und fast nicht begreifbares Erlebnis.
Ja, weil das vielleicht. Also man hat die Erfahrung des Hörspiels gemacht in einer Zeit, wo man Kind war, wo man noch gar nicht diese, ich will nicht sagen bösen Gefühle schon in sich drin hatte. Man war noch Kind und deswegen alles, was sie tun, das verbindet man mit der Kindheit und dann kommt das Kind in einem wieder hoch und als Kind ist man einfach komplett unbefleckt und wunderschön freundlich und kennt nichts Böses und ich glaube, diese Hörspiele setzen einen, das zumindest merke ich bei mir immer wieder, setzen einen zurück in diese Zeit. Und ich glaube, deswegen ist das ja auch so wertvoll. Besonders zum Beispiel, Sie haben das gerade gemacht, den Papageien aus den 3 Fragezeichen, der läuft mir ein Schauer über den Rücken quasi. Weil das ein Geräusch ist, das sich ganz tief in meine Psyche eingebrannt hat. Und ich glaube, das darf man gar nicht unter den Tisch kehren, wie wichtig das ist, dass sie, im Grunde haben sie Gehirnwäsche betrieben für die Kinder der 80er Jahre, natürlich im Guten.
Ich hoffe aber, im Positiven.
Ja, aber so ein bisschen ist es doch so, oder? Mhm. Jedes Kind, das in den 80ern aufgewachsen ist, hat etwas von ihnen ins Gehirn gebrannt bekommen. Mhm. Bei mir ist es der Rabe, ich weiß nicht, bei Colin ist es vielleicht der Skeletor.
Ja. Oder, da gibt es einiges.
Da gibt es einiges, ja. Oder?
Es ist aber ein ganz bizarres Moment, weil ich kann es nicht reproduzieren. In meiner Erinnerung ist es so, dass in der ersten Masters of the Universe Folge, dass es den Moment gibt, wo das Zauberschwert gezogen wird und das Ganze mit so einer Variante vom Walkürenritt, so was Wagnerisches wird da eingespielt. Ja. Ja. Eine Musik, ich habe sie aber nicht wiedergefunden. Nee. Stichwort Musik ist natürlich auch so ein Thema. Genauso charakteristisch wie die Sprecher, wie die Geräusche und sowas sind die Musiken. Ja. Da gab es Ich sag dann immer, das waren noch meine Varianten der 3 Fragezeichen. Da gab es dann ja auch mal rechte Probleme. Musik ist ja immer noch was ganz, ganz Gesondertes.
Richtig, richtig. Aber dieses, was Sie gerade ansprechen, Masters of the Universe, da haben wir ja auch tatsächlich in England Aufnahmen gemacht mit dem ganzen English Philharmonic Orchestra und extra Sachen gehabt, einen amerikanischen Dirigenten dazu geholt. Und das waren so Sounds, die sich eigentlich ja auch gar keiner leisten kann. Da war natürlich der große Vorteil, dass die Firma Europa ja an sich nicht unbedingt nur für Kinder Produktionen da war und dafür gestanden hat, sondern eigentlich auch Musik verkaufen wollte oder hatte und auch diese ganzen klassischen Dinge, die man aufgenommen hatte, auch mit anderen großen Orchestern, auch in Deutschland, die 101 Strings und was es da alles gab, und dass wir die dann benutzen durften, jetzt bei Ihnen, bei Masters, aber jetzt für kleine Kinder beispielsweise eben auch bei den Märchen. In den Märchenmusiken sind ja fast alles klassische Themen eingearbeitet. Und es war dem Beuermann immer ganz, ganz besonders wichtig, dass die Kinder auch schon mit solchen Melodien aufwachsen. Und die wussten dann nicht jetzt, dass das der Hochzeitsmarsch von dem oder dem ist, sondern die sagten, ja, das ist die Aschenputtelmusik. Ja, und das haben wir von Hänsel und Gretel. Und was Sie sagten, so infiltrieren oder das reinbringen. Und ich denke, da ist eben auch gerade in dem großen Bereich, dem ersten Bereich der Märchen und die Anfänge für Musik für Kinder, ist da auch etwas gelegt worden, was eben die heile oder gesunde oder liebevolle, warmherzige Welt hat.
Mhm. Haben Sie einen Tipp für Eltern, zum Geschichten erzählen für ihre Kinder. Denn offensichtlich können sie das ganz gut. Ihr Erfolg gibt ihnen da recht. Gibt es da vielleicht ein, zwei Tipps, vielleicht auch für mich persönlich? Ja,
das Problem ist,
ich schreibe auch mit.
Sind sie gerade Vater geworden?
Ja, zwei schon.
Zwei schon. Also das Problem ist, dass alle die Sachen eigentlich, auch diese ganz süßen Geschichten von Noddy, die in England ein großer Erfolg waren, auch eine Blattengeschichten oder zum Sachen zum Lachen und sowas ist alles nicht mehr auf dem Markt. Wir haben zwar festgestellt, dass ein Revival gekommen ist für die Hörspiele, aber ja nicht mehr in der Breite. Also damals waren ja die Racks, gingen von der linken Seite bis zur rechten Seite, da war Platz dafür. Heute ja überhaupt nicht. Und insofern könnte ich Ihnen jetzt nur ganz besonders ans Herz legen, Karius und Baktus.
Och, danke, dass Sie es ansprechen. Weil ich wollte, das ist so die Frage, die ich hätte sonst als Letztes vielleicht in den Raum geworfen, weil in der Tat, Karius und Baktus ist für mich von kleinsten Kindertagen bis heute, ist für mich ein absolutes Ausnahmehörspiel. Ja. Und deswegen bin ich unglaublich froh, dass Sie es ansprechen und ich es nicht tun muss. Weil was hier, das ist ein Feuerwerk der Komik, des Talents. Ich habe immer gedacht, das können doch die beiden, der Herr Mewes und Endemann, genau. Was müssen die genommen haben? Wie ist das da abgelaufen? Weil, also der pädagogische Sinn und Zweck, also von zwei Bakterien, die Zahn vom armen Jens, ich glaube, das war ihr Sohn, der den Jens gesprochen hat, genau, kaputt hacken. Genau, und nur die pädagogische Aussage natürlich sein soll, du musst dir die Zähne putzen, vergiss die gute Zahncreme nicht und so weiter und so fort, ging total in den Hintergrund. Ja. Alle sympathisierten, also zumindest alle, die ich kenne, mit Karius und Baktus, mit diesen beiden total überdrehten Charakteren, die für mich wirklich, ich glaube mittlerweile ja posthum, beide ein Oscar für so eine außergewöhnliche Leistung. Ja. Also wie diese beiden da miteinander interagieren und das mit Leben füllen, das konnte ich jahrelang mitsprechen, kann ich teilweise immer noch.
Herrlich.
Das ist jetzt meine Perspektive. Bitte, Frau Köpping.
Das freut mich natürlich ganz besonders und ich habe es auch selber erlebt, dass dann Kinder hinter ihren Eltern herlaufen und sagen, Mama, hast du die Zähne nicht geputzt? Jetzt kommen gleich Karius und Baktus. So, nicht? Also so, die haben das so voll übernommen. Und die Produktion haben wir, glaube ich, vor 45 Jahren gemacht. Und sie wird heute noch genauso gutiert und genauso gern. Das geben wir natürlich auch gerne an Zahnärzte, die so Schränke haben, wo die Kinder was geschenkt kriegen, wenn sie brav waren und wenn sie ausgehalten haben. Kriegen sie nicht wie früher mal ein Bonbon, damit sie wiederkommen. Ja. Sondern dann kriegen sie halt eine Karius und Baktus.
Aber wie war das im Studio? Also haben wir die einfach laufen lassen und gebt mal Gas, amüsiert euch, improvisiert oder wie viel war da vorgegeben?
Also ich hab sie schon ein bisschen animieren müssen und habe ja auch dann immer mitgemacht. Dann haben wir natürlich auch richtig sie mitarbeiten lassen. Also ein paar Geräusche machen die Schauspieler ja vor dem Mikrofon auch, die sie selber machen. Da haben wir wirklich einen kleinen Hammer genommen und eine Säge und alles. Und dann der Mewes, der war ja noch stärker, der mitanimiert hat, nicht? Und dann haben wir gesagt. Und der Vorteil ist ja eben auch nochmal wieder dem gezollt, dass man eben wirklich Zeit und Platz hat. Wir konnten ja Sachen aufnehmen, 10, 20, 30 Mal und daraus das Beste zusammenschneiden. Nicht? Ich muss nicht eine Version machen und dann sage ich, habe heute von, was ist heute, halb eins oder bis halb zwölf bis eins habe ich Zeit. Also, nee, bei uns haben wir Zeit von morgens bis abends und da haben wir wirklich jede Menge. Und da haben wir natürlich das Lustigste und Witzigste zusammengeschnitten.
Ja, ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut, so war es sicherlich nicht, aber an jetzt klopfe ich an eine Stelle, wo es ihm wehtut. Hör mal! Aua! 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 Du konntest du was hören? Und das ist unfassbar.
Da müssen wir sicher mal ins Studio holen und die nächste Zahn-Geschichte aufnehmen.
Ja, also ich sag mal, das hat mich unglaublich geprägt. Ja. Jetzt kommt der einzige Downer, den ich habe. Ja. Ich habe mir die Kassette mal Jahre später gekauft. Ja. Da war sie noch original. Ich besitze auch noch schwarzes Plastik mit gelbem, die haben sich ja auch
später
mal so
geändert. Später wurde es grün, ne?
Genau, es wurde mal grün. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das heute digital holt, da fehlt ein Song.
Ja.
Da fehlt ein ganz bestimmter Song mit einem großartigen Klaviersolo.
Ehrlich?
Es gibt zwar freche Burschen, die sind super winzig, dass man sie nur dann sehen kann.
Das weiß ich gar nicht. Ist mir gar nicht erinnerlich.
Gut, dann können Sie mir das auch nicht beantworten.
Ich werde mir das besorgen, gleich anhören.
Ja. Das ist nämlich tragisch, weil das ist der beste Song darauf. Ja.
Da kannst du dich noch dran erinnern.
Ich konnte das mal komplett mitsprechen.
Ich muss mir die unbedingt, ich meine jetzt nach ihrer Empfehlung sowieso. Ja, für die sowieso, Kinder
unbedingt, ja.
Aber ich kann mich da nicht mehr so gut. Ich weiß auch, dass ich die definitiv hatte. Gab es die nur in einer Version? Ich hatte das Gefühl, ich hatte zwei verschiedene Karies und Bakterien.
Immer mal wieder.
Nein, es gab mal eine, ich glaube Signal, die waren aufmerksam geworden. Also die Zahnpasta oder die Firma, die Zahnpasta hatte, die waren, glaube ich, aufmerksam geworden und haben gesagt, das ist ja so ein Monstererfolg. Können wir das nicht vielleicht machen? Und da war noch eine Autorin rangeholt worden, hat ein bisschen andere Songs gemacht, mit weiß-rot gestreift und so.
Ja,
hat,
genau.
Ja, das hat mir eigentlich nicht so besonders gut gefallen.
Das ist sehr unterschwellig. Ja. Gut, dass Sie es sagen. So. Ja, Signale sind Zeichen auf der Straße, wo man dann wusste, okay, ich kenne die Signalwerbung aus dem Fernsehen.
Ja.
Und da wird von Signal so gesprochen.
Mhm. Das waren auch so die Sachen in der Zeit, in der es eigentlich ein bisschen abging mit dem Hörspiel. Da kam dann Hubba Bubba und da kamen so andere Firmen. Ne?
Auch kennen mit den Sie beiden.
Ja,
genau,
ja,
mit dem gleichen Duo, aber nicht ganz so.
Nee, nicht so spritzig. Nicht?
Ja, genau.
Aber.
Geheimnis der Dondra.
Ach, das ist ja wahnsinnig viel, was so. Ich wenn man ja mal drüber nachdenkt. Ja.
Wann nehmen Sie denn die nächste drei Fragezeichen-Folge auf?
Also jetzt in 14 Tagen ungefähr. In diesem Fall mal nicht, was ich ja so sehr liebe, alle rund um den Tisch bei uns. Wegen Corona müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Ich werde mit Jens und einem anderen Schauspieler zusammenarbeiten in Hamburg und mit Oliver und Andreas in Berlin. Und wir können das natürlich zuspielen und können hören, wir können auch sehen. Mit den beiden, also Andreas und Andreas und Oliver, die werde ich erst im Dezember aufnehmen und Jens aber schon in 14 Tagen ungefähr für die nächste Folge. Die Folge, inzwischen ist es dann die Folge 210.
Haben Sie das in der Vergangenheit schon mal so gemacht? Also dezentralisiert? Nee. Immer sonst zusammen am Tisch?
Wenn es irgend geht, ja. Also wenn mal jemand krank war, ging es ja nicht. Oder irgendwas, man zu erkältet ist und man es nicht überspielen konnte, indem man in dem Stück sagt, Mensch, hast du wieder zu lange, weiß ich was, ohne Strümpfe gesessen und bist erkältet oder sowas, könnte man manchmal machen. Aber es gab Sachen, nehmen wir mal zum Beispiel Asterix und Obelix, ja auch eine wunderbare Geschichte mit Hans Fitzmann, mit Fitzmann und Hans Clarin. Die beiden, die konnte ich nicht zusammenkriegen. Den einen habe ich in München aufgenommen, den anderen in Berlin aufgenommen, den Sprecher in Hamburg aufgenommen, die Nebenrollen in Hamburg und sonst wo aufgenommen. Also das haben wir auch früher schon gemacht, das schon. Aber ich finde eben gerade, wenn man das jetzt bei Fragezeichen nimmt, hat jetzt beispielsweise 2-3 Seiten Dialog. Wenn Sie das jetzt noch mal lesen würden, würden Sie sagen, ja, ein bisschen langweilig vielleicht. Ne? Mhm. Und dann lassen Sie die drei Jungs das spielen. Und die spielen eben auch Dinge mit, die sind da vorher frei. Jeder kriegt die Manuskripte vorher. Jeder ist auch in der Lage und darf auch ändern, wenn es vom Sinn her nicht anders ist. Und wenn es so fröhlich ist vielleicht. Und da kommt dann sowas Spritziges rein. Das ist einfach fantastisch. Wie Sie schon sagen, das ist auch ein Glückszufall, wie die Jungs dort ausgewählt wurden. Aber ähnlich ist es ja auch bei Hanni und Nanni oder bei 5 Freunden. Das funktioniert ja heute immer noch bei TKKG. Ja gut, der eine ist gestorben, die eine ist gestorben, leider. Dann muss man halt umbesetzen oder man muss sagen, so jetzt hören wir mit der Serie auf. Ich weiß auch nicht, wann wir mal aufhören. Das macht ja noch sehr viel Vergnügen.
Also wenn die Fans und die Beteiligten daran noch Freude haben und Sinn vor allem sehen, dann, ich meine, das klingt so, als ob das noch sehr lange geht.
Wenn es nach mir geht, bitte nicht. Bin ich auch.
Es wird ja auch ein bisschen vorgesorgt von der Firma, indem man einfach so diese bekannten Figuren jetzt doch gleich nochmal neu macht, ob es nur ein Fragezeichen Kids ist oder TKKG Junior. Einfach das Thema jetzt schon anfängt oder schon seit einer Weile anfängt, auf einer anderen Schiene aufzubauen. Nicht? Denn irgendwann wird es ja nun wirklich nicht mehr gehen. Und dann ist das andere schon angelaufen und auch schon sehr beliebt. Mhm. Also 3 Fragezeichen Kids ist sehr, sehr beliebt, wird auch sehr viel adaptiert und gekauft und gemacht. Aber wenn die Kinder, also so wie ich es kenne, dann das erste Mal mit den richtigen Fragezeichen in Verbindung kommen, dann wollen sie nur noch die. Mhm. Und das finde ich ganz irre eigentlich, denn da steigen sie ja um von relativ jungen Stimmen in unsere Männer. Mhm. Und ich habe auch schon erlebt, dass dann in Hasselburg mir dann ein kleiner Junge sagte, sag mal, das sind doch Opas. Ich sage, ja, hast du was dagegen? Nee, ich finde die toll.
Ach, das hätte ich jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass die Stimmen eigentlich jung geblieben sind.
Ja, aber wenn die da auf der Bühne stehen, ja, die sehen die ja, ja, dann zum
ach
ersten
so,
Mal.
Okay, okay.
Das war ja auch am Anfang, als wir anfingen, überhaupt zum ersten Mal mit Release-Party oder eben das erste war ja hier im Stadtpark, erste Stück oder nee, Matches war schon ein bisschen größer. Das erste war im Auditorium Maximum, wo wir mal dann jetzt die drei auf der Bühne hatten. Das war eine Zeit, wo wir vorher die nicht haben fotografieren lassen, sondern wenn überhaupt, dann nur von hinten mit ihren Mützen. Und da hatte einer eben rotes, weißes oder blaues Fragezeichen drauf. Und die Frage, wie das nun aufgenommen wird, wenn plötzlich da eben mit der Stimme können Sie sich ja alles vorstellen. Ja, aber wenn Sie dann eine Figur sehen, und das war aber vor 25 Jahren, mhm, ne, da war es schon ja, problematisch.
Ja. Ja, ja, genau. Wo, ne? Wo das hieß, überlegen Sie sich gut, ob Sie das jetzt wollen, weil hier wird vielleicht etwas entmystifiziert, was Sie sich selber aufgebaut haben.
Genau, genau, da hatten wir richtig ein bisschen Sorge, wie wird das angenommen. Und es wird bis, wie gesagt, die sehen da einen sogenannten Opa und finden ihn trotzdem toll. Mhm. Das ist doch toll. Ja, ist ja wunderbar.
Wunderbar. Hat funktioniert. Die Entscheidung hat sich gelohnt, denke ich.
Ja.
Man sieht die Leute immer wieder und man erkennt die Stimmen auch jederzeit.
Ja, absolut.
Also ja, das ist sowieso das ganz Wichtige. Und das ist, glaube ich, mir auch sehr gut gelungen. Oder auch die Leuten, die bei uns vor Europa gearbeitet haben, sehr gut gelungen. Und das war eins der ersten großen Prinzipien, die Beuermann mir auch beigebracht hat. Also die Stimmen müssen zur Person zuzufügen sein. Also die müssen wirklich unterschiedlich sein. Mhm. Und da haben wir eben anderswo, kann man mal merken, so da sind auch dann drei. Da wissen Sie überhaupt nicht, wer spricht denn eigentlich jetzt. Ne? Und wenn Sie dann nicht mit dem Namen angesprochen werden, wissen Sie überhaupt noch gar nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Und das ist bei Jens und Oliver und Andreas ja wunderbar. Und dann kam auch noch hinzu das Glück, dass die alle nicht in einen Stimmbruch gekommen sind. Es gibt ja einige, ich habe oft Kinder auch, die jetzt zum Beispiel bei Hexe Lilly, das ist beispielsweise etwas, was für ihre Kinder auch wäre.
Hexe Lilly
ganz ist süß, Hexe Lilly gibt es in Kindergartenform, ganz kleine Geschichten und dann gibt es es auch für etwas größere. Und da ist es eben so, dass ich manchmal einen kleinen Jungen hatte, einen Leon hatte, der musste 5 sein und dann wurde er nachher 10 und 11 und plötzlich ist die Stimme von einmal auf ein andermal oder innerhalb eines halben Jahres ist sie total verändert. Und die drei sind irgendwie so durchgerutscht.
Ja.
Natürlich haben sie dunklere Stimmen gekriegt, aber die haben nicht auf Anhieb so eine Männerstimme gekriegt.
Und man merkt es auch, wie sie sprechen, dass sie es noch wirklich gut hinkriegen, dieses kindlich-jugendliche sich zu bewahren.
Genau, und wenn sie dann mal mit Oliver, mit Andreas oder Oliver das Gleiche bestätigen, wenn die da sitzen und haben jetzt die Skript und diese Geschichte vor, dann verstellen die ja nicht ihre Stimmen in Jung irgendwie. Aber durch die Art und Weise, was sie sind, so irgendwie entsteht trotzdem eine jugendlichere Melodie. Wir haben jetzt beispielsweise für das Planetarium die Schwarze Katze nochmal neu aufgenommen. Und das hatte sich Andreas dann mal ordentlich doll zu Gemüte geführt und gehört, wie schön er das als junger Mann machte. Und dann sprach er, und ich dachte plötzlich, huch, da spricht ja der Andreas von früher. Also nur durch Emotionen oder was sie da so reinbringen.
Ja. Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsfolge von den drei Fragezeichen? Das ist wahrscheinlich so eine Standardfrage, aber die wollen wir hier natürlich auch nicht ungestellt lassen.
Naja, für mich ist doch der Superpapagei. Ja. Der Superpapagei, ne? Das ist ja auch einfach wunderbar, weil ich da alle Papageien machen durfte und gemacht habe.
Das ist eine ganz frühe, oder?
Ja, und auch das
die erste. Nicht sogar die allererste.
Die erste war ja nicht das erste Buch, aber die erste, die ich gemacht habe. Und so ist es eigentlich bei den meisten Sachen. Die erste ist ja auch die, mit der man sich am allermeisten beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Ob das was werden kann, ob die Besetzung nun wirklich richtig ist und so. Das setzt schon was ganz Besonderes. Und dann habe ich natürlich ein paar Lieblingsfolgen, auch so das Hexenhandy beispielsweise von den Neueren. Mhm. Ich meine, es ist ja immer so, dass viele, viele gerade, die damit aufgewachsen sind, die lieben natürlich die allerersten, die ersten 40. Und die sind ja auch wirklich unschlagbar. Aber es gibt eben auch ganz, ganz tolle neue Folgen. Mhm. Und so kann ich jetzt die falschen Detektive noch mal empfehlen.
Die Sie haben die CD dabei noch eingeschweißt.
Die ist aber richtig schön geworden.
Ist
richtig
die schon draußen?
Toll. Ja, gerade rausgekommen.
Die heißt Die falschen Detektive.
Genau. Oh, das ist ganz nett.
Oh, das sind gar nicht die drei Fragezeichen.
Nein.
Oder? Oh.
Nein, da kommen noch mal drei.
Das
ist spannend.
Das ist ein
Doppelgänger. Ja, aber was ganz Besonderes.
Mhm. Bin ich gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt.
Ja,
aber das ist
CD.
Wirklich spannend, weil ich bin da auch irgendwann da irgendwann mal so aktiv ausgestiegen aus den drei Fragezeichen. Und das ist natürlich spannend, weil, wie Sie schon sagen, vieles verknüpft man mit Erinnerungen, mit Kindheit. Das hebt man dann auch auf so ein Podest und das soll und will dann ja auch gar nicht Gegenstand einer Überprüfung sein, vielleicht später. Nein. Das nimmt man mit, man ist es so gewohnt. Ob dann jetzt die, wie viele war es, die 210?
Das ist jetzt die 250. Im Augenblick bin ich bei der 210. Ah. Wir haben glücklicherweise, weil wir davon ausgingen, dass ab März die Tournee läuft und die Jungs gar nicht mehr zu kriegen sind, haben wir im Januar und Februar sehr viel aufgenommen. Und daran können wir jetzt auch den ganzen Sommer schon arbeiten und sind deswegen im Prinzip schon selber viel weiter, als der Markt es macht.
Oh, wunderbar. Herrlich.
Ja, also ich hätte noch viele Fragen auf der Liste tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie wir zeitmäßig sind. Ich höre gerade ein Nicken. Ich kriege ein Kopfschütteln. Ich hau's noch an, weil tatsächlich, das ist für mich, siehe Karius und Baxus, das ist natürlich eine Gelegenheit, hier mal in ein Gespräch zu kommen. Ein weiterer Name. Wir müssen nicht ins Detail gehen, aber er ist so ein bisschen verbunden mit einer zweiten Frage. Die Sprecher sind wichtig, aber natürlich auch die Bücher.
Ja.
Jetzt gibt es einen Namen, der gerade bei Hörspielen im fantastischen Bereich früher fast überall dabei war. Ich nenne ihn H.G. Francis, ein Pseudonym, vielleicht auch H.G., ich weiß
Francis,
es nicht.
Genau, H.G. wurde er genannt, H.G. Francis, hat ja mehrere verschiedene Namen. Er selber hatte ja, als wir ihn kennenlernten, schrieb für Perry Rhodan die Heftchen. Mhm. Und so haben wir uns mal kennengelernt und haben ihm dann von Anfang an, wenn man es mal so sagen darf, beigebracht, wie ein Hörspiel eigentlich aufgebaut werden sollte. Und dann haben wir eine sehr enge Zusammenarbeit gehabt, eine ganze, ganze lange Weile.
Genau, wir reden von der Gruselserie von Masters of the Universe oder eben auch Adaptionen von... Genau,
ja. Nee, ganz, ganz wunderbar. Also wir haben sowieso immer, sind wir eigentlich treue Menschen. Wenn einer was schön macht, dann bleibt es auch so. Und dann kommt es halt mal so, dass er dann vielleicht woanders denkt, dass das ein bisschen besser dran sein könnte. Da haben wir mehrere. Und aber wir waren eigentlich auch sehr gute Freunde. Und auch zum Schluss, wo man sich nicht gram. Er lebt ja leider nicht mehr.
Ist das denn so, weil da würde ich jetzt, will jetzt da gar nicht so drauf rumreiten, auf dieser schwankenden Qualität, aber merkt man das, weil Sie es gerade selber schon so sagten, oh, auf dem Papier liest sich das jetzt eher semi-spannend, da sind nur zwei statt drei Wendungen drin.
Ja.
Das merkt man wahrscheinlich schon beim Lesen, dann können die Sprecher vielleicht auch nicht mehr alles rausreißen.
Nee, das ist schon richtig. Also es gibt auch mal schwächere und mal bessere und mal schwächere Bücher, aber es kommt natürlich auch noch hinzu, früher war es ja so ein Alleingepuppel, nenne ich das mal, Alleingespiel. Jetzt ist es dann so, dass es ja sehr, sehr gerade, weil es eine sehr erfolgreiche Serie ist und damit auch für die Firma natürlich eine große Wichtigkeit hat, müssen die natürlich auch aufpassen. Oh Gott, ich habe einfach produziert, wie ich es wollte, wie es mir Freude machte, wie ich es richtig fand und gut fand. Und heute sind natürlich doch mehrere dabei, die es im Positiven beeinflussen, weil ja auch heute kommt ja so viel anderes dazu, noch mit, ob es von der Werbung oder Aufbau oder sonst wie ist. Aber da haben dann eben auch die Fans ein bisschen mitzusprechen oder haben Mitschuld oder wie man es will, die dann alle rummeckern und sagen, ja, da fehlt aber der Strang und da fehlt der Strang. Und dann war mal eine Projektmanagerin, die dann auch sagte, Mensch, also Kinder, das können wir nicht machen. Das Buch, das muss die Story, das muss noch drin sein, das muss noch drin sein. Und plötzlich ist das 70 Minuten oder 75 Minuten. Also ich würde mal sagen, also ich würde lieber die Schere nehmen und ein bisschen wegschneiden, nicht? Aber dann wurde das einfach gewünscht, dass das ausführlicher ist. Ja. Und es war einfach ein so großer Erfolg seinerzeit. Und ja, dann war der Beuermann da, der war da verantwortlich für alles. Und der war ja immer nur positiv und sagte, mach, du machst das schon gut, ne? Ja. So, und das ist vielleicht der Unterschied zu heute. Wir stehen unter so viel mehr unter kritischem Gesichtspunkt. Und jetzt kommt noch dieses Ganze dazu, dass man diese Worte nicht benutzen darf und das nicht. Und dann dürfen sie keinen Indianer haben und dürfen sie das nicht haben. Und heute müssen wir so vorsichtig sein. Da kommt dann ein einziges Schreiben von irgendeinem Lehrer. Das war zum Beispiel bei Larry Brento. Da kam ein Schreiben, ich glaube, den kriegte die Frau Mohn ausgerechnet, als es damals verkauft wurde an Bertelsmann. Und die ja auch für Erziehung und für alles stand und sagte, oh Gott, nee, das können wir gar nicht auf dem Markt behalten. Also es ist nicht so, dass es immer vom Markt genommen werden musste, weil generell es verboten war, sondern weil auch einerseits ja gar nicht mehr die Umsätze waren, also dass man sowieso nicht mehr den Platz hatte für alles, das Hörspiel nicht mehr so interessant war. Und dann wurde einfach gesagt, Freddy Krueger, haben Sie mal gehört, Freddy Krueger? Mhm. Oh, das sind so tolle Produktionen. Ja, die mussten dann vom Markt genommen werden, weil es eben ein Kinder-Entertainment-Programm ist. Und da gehört das halt nicht hin. Und da haben wir viel, viel, viel Arbeit und Mühe und wirklich auch super schöne Produktionen gemacht, die wir alle jetzt irgendwo im Keller liegen.
Das wusste ich gar nicht. Freddy Krueger als Hörspiel gibt es? Habe ich das richtig verstanden?
Müssen Sie sich besorgen. So toll, so toll.
Das, okay, danke. Also Lilly die Hexe und Freddy Krueger. Ja, jetzt Lilly, darf ich nur nicht verwechseln, was für die Kinder ist, oder?
Ja, genau. Und bei Lilly, wie gesagt, müssen Sie gucken, da gibt es die für die Kleine. Und da sind dann immer zwei kleinere Geschichten drauf. Und eine ist für die Lilly, andere Lilly ist so für Mädchen, vielleicht für so ab 6, 7. Aber die anderen können schon gerne die Kleinen so 3, 4 hören.
Herrlich, ja. Also, es wird nicht langweilig, es gibt einen riesigen Fundus und es wird hoffentlich noch vieles, vieles dazukommen für jeden Geschmack. Dennis, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen...
Nee, wunderbar. Es war für mich eine wunderbare Ehre tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich einmal der Schöpferin meiner Kindheits-Audio-Erfahrung gegenüberstehe, aber das war sehr aufschlussreich.
Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Frau Kerting, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich bin sicher, unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch ganz begeistert aufnehmen. Alles Gute Ihnen, beste Gesundheit und hoffentlich können Sie uns noch so lange wie irgend möglich mit Ihren tollen Geschichten erfreuen.
Ich danke Ihnen auch herzlich. Auf Wiedersehen.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.